Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Am 23. Juli verstarb in London eine Sängerin, die im Bereich der populären Musik als eines der größten Talente galt. Amy Winehouse starb erst 27-jährig, ein Tod mit Ankündigung, denn ihr Leben mit Drogen und Alkohol war publik, ein erschreckender Abstieg, der sich vor den Augen der Öffentlichkeit abspielte. Hinterlassen hat Amy Winehouse zwei Alben, wovon eines mit 5 Grammys ausgezeichnet wurde. Und wie üblich in solchen Fällen folgt nun posthum ein weiteres Album, heißen tut es Lioness Hidden Treasures. Und darüber und über das Leben in der Öffentlichkeit und den Druck des Statums rede ich heute mit Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Silvano Cerutti, Autor und Journalist aus Solothurn. Als erstes mal dieses, ein posthumes Album kriegen wir dazu hören. Lohnt sich denn das Hinhören, Marcy Goldberg?
Ja, absolut. Ich finde das neue Album sehr interessant, aber Album ist vielleicht das falsche Wort dafür. Mhm. Es ist kein durchdachtes und konsequentes Album wie die beiden ersten, sondern mehr ein das ist wie so ein Archiv mit Tondokumenten, eine Sammlung mit Tondokumenten aus verschiedenen Schaffensphasen, kann man sogar sagen, obwohl ihr ganzes Arbeitsleben so kurz war, gab es verschiedene Schaffensphasen, und ein Überblick gibt dieses Album, was nicht uninteressant ist. Und die Stimme ist nach wie vor großartig.
Silvano Cerutti?
Ja, es ist halt Resteverwertung, aber es gab schon Schlimmeres. Mhm. Also es ist halt kein Song wirklich ausgearbeitet, das sind Probeaufnahmen, das hört man. Man hört noch einmal, wie viel Talent das da vorhanden war. Von dem her, ich finde es okay für die Fans. Mir hat es jetzt nicht so viel gegeben.
Mhm. Mir doch. Aber ich bin eben ein Fan.
Okay.
Ja, und dann will man dann alles hören, wenn man Fan ist, tatsächlich. Das werden wir gleich darauf zurückkommen, bei der Bedeutung, die solche Alben überhaupt haben können und was die Plattenindustrie damit anfängt. Aber zuerst mal noch zu diesem Werk von Amy Winehouse. Das ist doch relativ ein schmales Gesamtwerk, wenn auch ein hochdekoriertes und auch viel, viel gelobtes Gesamtwerk. Aber was ist denn die Bedeutung von Amy Winehouse?
Also für mich ist sie die Diva des Exhibitionismus. Sie ist für mich so der logische Endpunkt eines Authentizitätskultes, den wir betreiben. Mhm. Also in der Literatur heißt es muss autobiografisch sein. Im Rockgeschäft heißt es schon lange, es muss echt sein, es muss ehrlich sein, es darf nicht verstellt sein, es muss ungekünstelt sein. Das endet früher oder später halt im Exhibitionismus und in der Frage, wie viel brutaler, wie viel krasser kann es noch sein? Da ist sie leider vorausgegangen.
Das heißt, dass man eigentlich sein Leben in Dienst der Sache stellt und quasi bei ihr hat man jetzt zugucken können, diesem Selbstzerstörungs...
Dieser Selbstzerfleischung,
diese
ja.
Dieser Selbstzerfleischung, ja.
Das ist so der Eindruck, den ich hatte.
Also mir tut es leid, dass sie vor allem aus den falschen Gründen berühmt wurde. Und zwar vor allem wegen diesem exzessiven Leben, wegen der Selbstzerstörung, ihre sehr dramatische und wirklich kaputte Ehe mit diesem Riesentrottel, mit diesem Blake. Dass sie also Paparazzi-mäßig immer zu den schlechtesten und peinlichsten Momenten immer dokumentiert wurde und dass das mit den neuen... Also mit der viralen Funktion des Internets, dass diese Bilder rund um die Welt gegangen sind. Es gibt sehr viele Leute, die sie nur von dieser Seite kennen und ihre Musik gar nicht kennen. Die Aufnahmen, wie sie voll zugedröhnt auf einer Bühne steht und ganz klar auch vor Nervosität fast stirbt, aber auch noch komplett zugedröhnt ist, diese Aufnahmen tun mir unendlich leid. Und ich versuche in der ganzen immer wieder zurück zum Bild zu kommen, das ich ganz am Anfang von ihr hatte. Ich kann mich das sehr genau erinnern im 03, als sie mit dem ersten Album Frank herausgekommen ist. Sie war knapp 20 und so ein Riesentalent, ein junges, freches Mädchen, das so gut singen konnte und so freche, auch intelligente Texte geschrieben hat, auch ein bisschen zynische Texte über das, über die Liebe und über Berühmtsein. Und sie hat sehr viel durchgeschaut, schon in diesem jungen Alter. Sie ist damals nach Zürich gekommen, ins Kaufleuten. Ich war leider nicht da, was ich inzwischen immer bereut habe, weil ich denke, das war wahrscheinlich das einzige richtige Konzert, das sie geben konnte in der Schweiz. Ich gehe immer wieder zurück zu diesem Bild von dieser jungen Frau, die so viel Potenzial hatte. Und das ist für mich das Tragische an ihr, dass sie dieses Potenzial nicht realisieren konnte. Und wie weit das unbedingt mit der Selbstzerstörung zusammenhängen musste, ist für mich eine offene Frage. Das ist, geht für mich ein bisschen ins Klischeehafte, dass man irgendwie you have to hurt to sing the blues oder irgendwie.
Mhm, also, aber die Leute erwarten das schon.
Aber ich weiß nicht, also Entschuldigung, ich bin da nicht gleicher Meinung. Ich finde, sie wurde nicht berühmt aus den falschen Gründen. Sie wurde berühmt für Back to Black und das ist ein tolles Album, da kann man nichts dagegen sagen. Sie blieb berühmt aus den falschen Gründen, aber das ist ein anderes Thema. Also, nachdem sie diesen Riesenerfolg hatte, und der kam wirklich relativ schnell, nachdem das Album draußen war, blieb sie konstant in den Medien wegen all ihrer Skandale und all ihren Drogengeschichten und dieser furchtbar verkorksten Ehe. Aber berühmt wurde sie eigentlich schon mit der Musik. Und da sehe ich sie ein Stück weit eben auch als Role Model. Also sie war frech, sie war aggressiv, sie trat sehr selbstbewusst auf, was im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich eine furchtbar dumme Fassade war, aber sie trat so auf. Und gleichzeitig hatte sie diesen 60s-Girly-Sound drauf, der die Weiblichkeit dann wieder betonte. Für mich, von außen betrachtet, ich bin keine Frau, Entschuldigung, ich habe einfach so den Eindruck, war das wirklich ein Bild, mit dem sich viele identifizieren konnten. Selbstbewusst, aggressiv, frech, aber weiblich.
Aber gut, aber darf ich noch, weil bei mir geht es ein bisschen um etwas anderes. Klar, Leute, die Musik hören und die sich mit dieser Art von Musik, also Popmusik irgendwo zwischen Jazz und Soul und so weiter, Leute, die sich damit auseinandersetzen, haben sie durch ihre Alben kennengelernt. Und das erste Album, Frank, kommt in einem ganz anderen Tonfall daher. Vielleicht kommen wir darauf zu sprechen. Aber es gibt sehr viele Leute, die nicht schauen, was in der Welt der populären Musik passiert. Und für diese Leute ist sie vor allem ein Thema wegen der Boulevardpresse, wegen der YouTube-Videos. Und das wollte ich sagen, dass bei Leuten, die Musik ernst nehmen und ganz klar bei ihren Musikerkollegen und Kolleginnen, ist sie sehr geschätzt worden. Ich denke, sie ist auch so ein bisschen eine Musicians Musician gewesen, dass Leute, die sich auskennen, ganz klar ihr Talent gesehen haben. Aber die Medienwelt, die Boulevardpresse, das Internet, der Blogosphere, wie man sagt, dort gibt es viele Leute, die niemals ihre Musik gehört haben und nur dieses kaputte Image gesehen haben. Und bei ihrem Tod, bei den Nachrufen, hat man das ganz klar gesehen, dass sehr viele Leute erst bei ihrem Tod ihre Musik entdeckt haben. Und dieser Tonfall von Überraschung, irgendwie so, sie war eine gute Sängerin oder sie hatte tolle Songs. Und ihre Platten sind dann wieder in die Charts gekommen nach ihrem Tod, weil viele Leute sie erst durch diesen Tod leider entdeckt haben.
Dieses Dreieck, da auf der einen Seite gibt es ein Publikum, dann gibt es eine Industrie und dann gibt es Musikerinnen und Musiker. Und das ist ein Beziehungsdreieck, das sich ausspielt. Wir haben jetzt hier eine mediale Geschichte auch, aber ich glaube, das ist doch nicht so einfach dort zu verorten. Ich meine, da sind doch drei verschiedene Pole, sind da am Werk. Also eine Amy Winehouse, die plötzlich über und über tätowiert auftaucht, das macht sie sich ja selber und gibt sich damit auch ein gewisses Image. Da ist ja niemand sonst dran schuld. Aber wo beginnt denn das Ganze hier? Also Publikum, Industrie, die merken, da ist was zu vermarkten, da ist auch ein Talent und dann gibt's die Musikerin selbst in diesem Fall.
Also ich weiß nicht, ich finde ein Stück weit geht man einen Deal ein. Man hat Musik geschrieben, man will von der Musik leben, man geht zu einer Plattenfirma, die sagt, ist gut, wir veröffentlichen das, wunderbar. Dann geht es darum, dass die Plattenfirma die Musik vermarktet. Das ist ihr Job. Dann hat diese Musik Erfolg. Das ist toll, aber dann muss man mit einberechnen, was man im Normalfall nicht tut. Erfolg ist ein Schock. Zumindest am Anfang. Man kommt aus dem Nichts und hat plötzlich Millionen von Platten verkauft. Und sie hat Millionen von Platten verkauft. Das muss man auch sagen. Und das waren nicht alles nur Hobbymusiker. Also die wurde nicht nur von den Musikern selbst geschätzt. Die hat ein Publikum gefunden. Und das war auch toll. Das war für Back to Black absolut gerechtfertigt, dass sie ein großes Publikum gefunden hat. Nachher... gut, ich fand Rehab einen ganz, ganz furchtbaren Song. Mhm, nicht ja. als Song an sich, sondern wegen der Botschaft, die er vermittelt hat.
Also ich gehe nicht in die Entziehungskur.
Sie wollten mich in die Entziehungskur stecken und ich habe gesagt, no, no, no. Und das hat sie tatsächlich. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt auch ihr gesamtes Management ausgewechselt. Und da muss ich einfach sagen, die Plattenindustrie ist nicht mehr im Zustand von der 70er Jahre, wo man so etwas gnadenlos ausgeschlachtet hätte. Die Plattenindustrie, wenn sie heute jemanden hat, der tatsächlich gut verkauft, die kümmert sich eigentlich schon darum. Aber wenn sich die Person weigert, wird es schwierig.
Ich weiß nicht, wie viel es bringt, nach den Schuldigen zu suchen. Ich meine, möchte man, ist ihr Ehemann schuld, weil er sie so schlecht behandelt hat, aber dabei hat sie ihn ausgesucht. Sind ihr Eltern schuld, weil sie, dass ihr Eltern waren schon ein bisschen unfähige Eltern. Und wenn eine Tochter in jungen Jahren eine Showbusiness-Karriere beginnt, müssen die Eltern ein bisschen schlauer sein und nicht so naiv, als ihre Eltern es waren. Also das sind ganz viele Faktoren. Ich denke, es gibt auch Leute, die auch anfälliger sind auf Sucht und auf Depressionen und auf, also ich meine, das sind ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Und gleichzeitig muss man trotzdem die Frage stellen, warum ihr Management sie für Tourneen gebucht hat, als sie in einem sehr schlechten Zustand war.
Das kann man also jetzt alles Frage, nachvollziehen
die auf Frage YouTube. Kann man doch noch also stellen.
Diese Konzerte in, wo war das schon wieder? Irgendwo
Belgrad im Sommer zum Beispiel,
im
kurz
Sommer.
Vor ihrem Tod. Ja,
das sieht man ganz fürchterlich. Da fragt man sich tatsächlich, wer denn auf die Idee kommt, diese arme Person überhaupt auf eine Bühne rauszustellen.
Ja, aber wo die Medien zum Beispiel auch eine Rolle gespielt haben, also nicht nur, dass das für sie ein gefundenes Fressen war und man ist ihr gefolgt und hat alles aufgenommen und Paparazzi-mäßig, aber ich weiß noch, in der Zeit, ich denke, das war schon bevor Back to Black rausgekommen ist, als sie mit dem ersten Album Frank gekommen ist. Und dieses Album war übrigens viel mehr so im Jazz-Pop-Stil und das mit den 60er Jahren Soldi, was hat sie erst mit Back to Black rausgebracht unter dem Einfluss von Mark Ronson und ich glaube, die dritte Platte wäre wieder anders gewesen, aber das dahingestellt. Sie ist eine relativ üppige Person gewesen und als sie berühmt wurde, haben sehr viele auch Boulevardzeitungen sich über sie lustig gemacht, weil sie irgendwie Kleidergröße 42 hatte und sie hat sich dann runtergemagert. Das war auch in der Zeit, wo sie zunehmend drogensüchtig wurde. Und ich denke, das ist ganz klar der Druck von der Öffentlichkeit. Ich kann mich noch erinnern an Zeitungsartikeln aus dieser Zeit, aus The Guardian, The Artist Formerly Known as Buxom, also die Künstlerin, die früher irgendwie voluptuös war. Und da hat sie schon damals angefangen, mit ihrem öffentlichen Image zu kämpfen. Mhm. Und das sind so öffentliche Krisen, die ausgelebt werden vor den Medien, die wir auch von anderen Stars kennen, in der Musik oder aus der Filmbranche zum Beispiel.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser Thema ist heute Amy Winehouse. Das posthume Album gibt uns die Möglichkeit, noch mal kurz nachzudenken über die Künstlerin, die diesen Sommer gestorben ist, mit 27 Jahren. Erst mit 27 Jahren. Zu Gast sind heute Marcy Goldberg und Silvano Cerruti. Mir ging es eigentlich bei dieser Frage nach diesem Dreiecksbeziehung Publikum, Industrie und Musiker nicht so unbedingt um eine Schuldfrage, sondern ein Punkt, der mich interessiert hat, war das, was Silvano Cerruti eingangs gesagt hat, die Geschichte mit der Echtheit, die Erwartungshaltung, die auch ein Publikum hat an den Star. Sagen wir, ein Tom Waits, der vor 40 Jahren seine Karriere begann mit Liedern über Leute, am Menschen, am Tresen, in der Bar, morgens um 3, der musste dann quasi dieses Leben auch vollführen, damit es dann echt wird. Und irgendwo... die self-fulfilling prophecy, irgendwie hat man bei der Amy Winehouse auch das Gefühl, die hat sich da, die hat sich irgendwie wie das Schicksal vorbestimmt und ist dann diesem Schicksal gefolgt, irgendwie auf eine gewisse Art.
Ja, ich weiß nicht, also das sieht jetzt natürlich im Nachhinein sieht das so aus.
Mit dieser Rehab-Geschichte zum Beispiel.
Mit dieser Rehab-Geschichte, das war natürlich ganz, ganz blöd. Andererseits, mein Gott, ich weiß es ja auch von anderen Geschichten, die halt keine Kunst gemacht haben, die nicht in den Medien waren. In einer Suchtkarriere kann es so laufen und man ist mehr oder weniger hilflos dazu verdammt, zuzuschauen, wie sich jemand Stück für Stück umbringt.
Es gab hier einfach noch die Öffentlichkeit dazu.
Hier kam die Öffentlichkeit erschwerend dazu und der Job, den sie sich gesucht hat, die Öffentlichkeit bedingt. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie sie es zum Schluss hatte, das logischerweise nicht, aber ein Stück weit Öffentlichkeit und Druck, dass man von der Öffentlichkeit auch beobachtet wird, der gehört quasi zum Jobprofil, was bei ihr jetzt halt wirklich in den tragischsten aller Möglichkeiten geendet hat.
Kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der mich interessiert. Also wenn man so hört, also gut, Amy Winehouse hat zwei CDs hinterlassen. Jetzt folgt noch eine Sammlung und die erste Reaktion ist, wenn man das hört, oh weia, jetzt beginnt das auch bei Amy Winehouse. Natürlich hat sie noch andere Songs aufgenommen, natürlich gibt es da wahrscheinlich Archivaufnahmen. Und wie das so ist, also es gibt da jede Menge Leute, die schon gestorben sind in dieser Popgeschichte, sagen wir Elvis Presley, Janis Joplin, Jim Morrison von den Doors, Freddie Mercury von Queen, Jimi Hendrix, Bob Marley, John Lennon, und von all diesen Menschen gibt es ein unglaublich großes posthumes Werk, das beinahe in vielen Fällen auch schon fast größer ist als das, was sie gemacht haben.
Ja, Tupac Shakur zum Beispiel hat aber 25 Platten seit seinem Tod herausgebracht. Eben.
Und Elvis Presley, der hat noch im Jahr 2008, das wären insgesamt, wenn ich richtig rechne, 32 Jahre nach seinem Tod, noch 52 Millionen Dollar Umsatz generiert. Also wenn man die zwei Facts zusammenzählt, dann kommt am Schluss einiges Böses in den Sinn. Also da geht es wirklich keinen Moment lang um irgendwie die Musik.
Ich denke, es kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Es ist ganz klar, diese Vermarktungsmaschinerie schlachtet das voll aus. Und das hat man in den letzten Jahren bei anderen Künstlern gesehen. Michael Jackson wäre auch ein Fall
Michael
gewesen.
Jackson, genau.
Aber ich denke, bei Amy Winehouse, man wusste, dass sie dran war. Also es gab mehrere Versuche, ein drittes Album zu produzieren. Die sind immer daran gescheitert, dass sie in einer sehr schlechten Lage, also nicht in der Lage war, wirklich zu arbeiten. Aber man wusste, ein paar Aufnahmen waren im Kasten. Sie hatte ja auch dieses Duett gesungen mit Tony Bennett für sein Album, wo er jeweils mit einer Reihe von jungen Leuten, unter anderem auch Lady Gaga oder Andrea Bocelli, hat er Duets gemacht. Und man wusste, es gibt diese Aufnahmen. Und ich denke, also als Fan, also ich persönlich habe mich gefreut, doch noch ein bisschen etwas von ihr zu bekommen.
So als
aber,
Trost.
Aber
quasi.
Gleichzeitig, nein, einfach aus Neugierde, irgendwie nicht immer nur die alten Songs zum tausendsten Mal zu hören, sondern was bringt sie jetzt für eine neue Drehung? Also was mich bei Amy Winehouse unter anderem sehr interessiert hat, war als Jazzinterpretin von eigenen Songs, aber auch von Songs anderer Leute, war sie für mich eine Größe. Und ihre Art zu phrasieren, ihre Art, die Songs wirklich so zu ihren eigenen zu machen, das hat mich immer sehr fasziniert. Und dass ich das noch bei der neuen Platte, bei noch ein paar Titeln erleben kann, bei Songs wie zum Beispiel Halftime oder ihre Version von The Girl from Ipanema, das sind Sachen, also ich habe Freude dran. Ich hätte keine Freude dran gehabt, wenn dieses Album nur lausige Songs drauf gehabt hätte oder wo man nur hört, wo sie im betrunkenen Zustand bei Live-Konzerten irgendwelche Sachen lallt und die eigenen Texte schon vergessen hat. Das finde ich nicht mehr lustig.
Das ist ja in vielen von diesen anderen Fällen auch passiert. Also sagen wir von vielen diesen Künstlern, die ich jetzt vorhin aufgezählt habe.
Die in unmöglichsten Live-Platten noch erschienen sind.
Jimi Hendrix zum Beispiel.
Das passiert zum Teil auch Leuten, die noch leben.
Bob Dylan zum
Beispiel. Also ich finde auch aus Sicht des Fans, der jedes Fitzelchen noch möchte und jedes Detail noch verstehen möchte, aus Sicht des Fans kann ich begreifen, dass man diese Alben will. Die verkaufen sich auch, sonst wären sie nicht auf den Markt gekommen. Einerseits, andererseits, ja, wenn man nicht Fan ist, dann steht man diesem Phänomen schon ein bisschen hilflos gegenüber. Weil es ist dann irgendwann, ist dann mal ausgeschlachtet, was man das Gefühl hat, das hat sich jetzt gelohnt.
Und
tatsächlich.
Doch geht es noch weiter, oder?
Was ich schlimmer finde übrigens, sind die Platten, so quasi die Trittbrettfahrer-Platten, wie zum Beispiel Amy Winehouse Jukebox, einfach mit einer beliebigen Liste von Songs aus den 60er Jahren, die ein bisschen in dem Stil waren, die sie dann auch wieder überarbeitet hat für Back to Black. Das sind für mich die sehr krassen Fälle, wo man nur ihren Namen ausnutzt, um irgendwelche alten Sachen zu recyceln und nochmals zu verkaufen.
Gibt es auch haufenweise von anderen Leuten noch diese, die Wurzeln der Rolling Stones, die Wurzeln der Who und so weiter und so fort. Das ist ein endloses Business.
Ja, oder ganz schlimme Remix-Platten dann auch, wo irgendwie 13 verschiedene Fassungen von Back to Black zum Beispiel, darauf freue ich mich gar nicht. Das kommt aber sicher mal.
Vielleicht werden die garantiert, die werden garantiert noch kommen.
Ja, eben.
Das ist steht fast zu befürchten. Wenn wir jetzt noch ein bisschen über Druck und Öffentlichkeit reden, jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Via den Fußball wieder zu der Öffentlichkeit. Wir haben in letzter Zeit öfters von so Fällen gehört, vor allem aus Deutschland, Deutsche Bundesliga. Da gab es etliche Fälle, wo Leute offensichtlich unter Druck leiden. Also ein Trainer von Schalke 04, der irgendwie plötzlich einen Burnout leidet und zurücktritt. Ein Nationaltorhüter, der sich vor einen Zug wirft. Ein Schiedsrichter, der sich die Pulsadern aufschneidet. Ist der Druck in der Öffentlichkeit sowas von gestiegen, dass man quasi wie, wenn man mal in der Öffentlichkeit ankommt und vielleicht psychisch nicht so belastbar ist, dann wirklich Schwierigkeiten kriegt?
Ich denke, das ist ein Riesenklischee, aber es stimmt auch. Man sagt irgendwie, it's lonely at the top. Und das stimmt natürlich. Und ich weiß noch, zum Beispiel in der Biografie von Edith Piaf wird erzählt, wie sie auf der Bühne gestanden ist, ihr ganzes Herz dem Publikum geschenkt hat. Nachher ist sie auf Backstage gegangen, sie war allein, der letzte Mann hatte sie verlassen, ihre Freundinnen hatten sie verraten oder sie war so unmöglich, dass sie alle weggejagt hatten. Sie war wirklich allein. Und ich denke, das ist bei vielen berühmten Leuten auch der Fall. Und das macht es viel schwieriger, diese Ruhm und diese Spannung auszuhalten, wenn man nicht mehr wissen kann, wer die echten Freunde sind. Oder wenn man nur im Fall von Amy Winehouse, wenn man liest, sie ist von ihrem Bodyguard gefunden worden, weil sie so allein in diesem Nobel-Villa gelebt hat. Das macht schon traurig auch.
Das macht traurig. Ich finde gleichzeitig, man kann die beiden Geschäfte nicht vergleichen, obwohl sie beide zum Showbiz gehören. Also im Fußball haben wir es mit einer ausgeprägten Männlichkeitskultur zu tun, die bis vor kurzem eben wirklich absolut immun war oder das nicht wahrhaben wollte,
dass also jemand Schwächen zulassen
nicht gut gehen kann. Mhm. Also in einem Business, das behauptet, es besteht, es ist niemand dort drin, ist homosexuell, kann etwas nicht stimmen. Mhm. Bei aller Liebe zum Fußball, und ich liebe Fußball, das kann nicht stimmen. Der Fall Robert Enke, der Torhüter, der sich da vor den Zug geworfen hat, der hat dann aber einiges ausgelöst. Also es war toll, als Ralf Rangnick sagte, ich habe ein Burnout, ich trete zurück.
Das ist der Trainer von Schalke.
Es gab nachher auch ein paar Spieler, die gesagt haben, ich habe mir professionellen Beistand geholt. Kein böses Wort, keine Häme, nur Respekt. Das war toll. Das fand ich wirklich eine tolle Reaktion. Und das geht zurück auf Enke. Das war ein, so leid es mir tut für Herrn Enke, es war ein guter Schock. Mhm. Und wenn das irgendwie Burnout ein kleines bisschen gesellschaftlich akzeptierter gemacht hat, dann ist das toll. Auf der anderen Seite haben wir das Musikgeschäft. Und viele Stars sind sensibel. Ich sage jetzt nicht labil.
Es tönt jetzt auch wieder wie ein Riesenklischee, aber...
Aber die leben davon. Die leben von ihrer Unsicherheit. Die schreiben diese Songs nur, weil sie unsicher sind, weil sie über die Konventionen stolpern, wo sie merken, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und daraus entsteht dann diese Spannung und aus dieser Spannung kommen die Songs.
Also dass Unsicherheit quasi die Basis ist für ganz vieles von dem, was passiert.
Unsicherheit ist eine Basis. Es ist nicht die Basis, aber eine Basis.
Entschuldigung, ein erhöhtes Sensorium auch. Ja. Dass die Leute, haben eine große Sensibilität. Die nehmen Sachen auf und die nehmen auch, vielleicht ist es dann auch, obwohl das auch ein Klischee ist, dass sie dann auch mehr leiden. Wobei ich denke, es gibt auch Fälle wie, ich meine, Robbie Williams als Sänger ist nicht wirklich dafür bekannt, dass er so herzzerreißende Texte schreibt oder dass er wirklich you have to suffer to sing the blues, das ist gar nicht sein Stil. Mhm. Aber er hat auch sehr offen berichtet über seine Krise, nachdem er sehr berühmt wurde und irgendwie eine Leere mitten in seinem Leben gefunden hat. Geld war kein Problem mehr. Also wir sollten alle dieses Problem haben auf eine Art, aber auf eine Art eben nicht. Dass er das irgendwann nicht ausgehalten hat. Und ich denke, ich sehe das von der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel Interviews mache mit Filmemachern, die kommen nach Zürich, sie werden von ihrem Management sehr abgeschirmt, sie haben 10 Minuten Zeit, mit jedem Journalisten zusammenzusitzen, es kann gar nicht zu einem bedeutungsvollen Gespräch kommen, dann kommt gleich das nächste Fototermin und morgen Lissabon. Ich denke, dieses Leben ist nicht sehr befriedigend. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute da ein bisschen, wie sagt man das, they kind of crack under pressure. Mhm.
Ja, aber ich denke, es ist nicht nur der Druck der Öffentlichkeit, der gestiegen ist, sondern es ist grundsätzlich der
Nein,
Druck.
Nein, es ist diese Maschinerie
auch. Der Druck im Leben allgemein, der ist gestiegen. Auch für die, die berühmt sind. Also ich denke, der Druck in einem ganz normalen, völlig unspektakulären Alltagsleben ist höher als vor 10 Jahren. Und in der Öffentlichkeit ist er halt auch nochmal hinauf.
Mhm. Also weil noch eine Dimension dazugekommen ist,
weil,
via das Internet und
weil
so.
Diese, genau.
Gut, das ist ganz klar, alles irgendwie schneller und teurer und besser und so. Aber ich denke, wenn John Lennon hat das auch sehr schön beschrieben. Er ist Musiker geworden, weil er sehr gerne in den kleinen Clubs gespielt hat. Und auf einmal steht er auf der Bühne in einem Stadion, wo alle so laut kreischen, dass er seine eigene Musik nicht mehr hören kann. Und das sieht aus wie Plastikpuppen, das ganze Publikum, wo er sich dann gesagt hat, hey, das kann ich nicht mehr machen. Das muss ein extrem befremdliches Erlebnis sein.
Ich habe vor 2 Wochen seinen alten Kumpan Paul McCartney im Konzert gesehen und wie der auf die Bühne gekommen ist als 69-Jähriger, hat er dasselbe erlebt, wie er wahrscheinlich seit 50 Jahren erlebt. 15.000 Leute explodieren und es ist ganz laut und alle schreien. Und dann habe ich mir plötzlich überlegt, wie das sein muss, wenn seit 50 Jahren alle immer ganz lautstark applaudieren, wenn man eine Bühne betritt. Das kann einfach ein ganz schwieriges Leben werden. Sie hörten den Kulturstammtisch zu Amy Winehouse. Heute zu Gast waren Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin und Kulturkritikerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Silvano Cerutti, Journalist und Autor aus Solothurn. Mein Name ist Erik Fackon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.